der Durchstarter-Podcast. Von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 2 der Durchstarter-Interview-Serie Nadir und Meli von ShankYou.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Durchstarter-Podcasts. Die zweite Ausgabe ist jetzt hier die Durchstarter-Interview-Reihe. Ich habe zwei ganz außergewöhnliche, sehr besondere Unternehmer ausgesucht, die für mich und ganz, ganz viele andere zu einem echten Maßstab in puncto Innovation, Kundenfreundlichkeit und Zeitgeist geworden sind. Meli und Nadir von ShankYou. Wenn ein Unternehmen aus dem Herzen wächst, ist einer der Sätze, die einem begegnen, wenn man sich auf der Homepage von ShankYou umschaut. Schnell ist klar, eine normale Firma kann das nicht sein. Welche Idee hinter ShankYou steckt, wodurch sich Meli und Nadir auszeichnen und von vielen anderen abheben und weshalb so viele Menschen ShankYou in Krisenzeiten noch viel mehr lieben als sonst, darüber will ich heute mit den beiden Überfliegern sprechen und freue mich sehr, dass sie heute da sind. Schon jetzt sage ich danke für eure Zeit. Herzlich willkommen im Durchstarter-Podcast, lieber Meli und lieber Nadir.
Hi.
Ich freue mich mega, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Heute ist ja Vatertag, also der Tag, an dem wir das aufzeichnen. Und deswegen ist es mir eine umso größere Ehre. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und komme auch gleich mit der ersten Frage. Seid ihr beiden schon bereit?
Voll.
Sehr gut. Also jeder, der ein besonderes persönliches Geschenk für seine Familie oder Freunde intensiv im Internet sucht, wird das, was ihr macht, also ShankYou und eure Anhänger, Karten, Buttons, wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben. Ihr seid da ganz schön präsent. Doch nehmen wir mal an, heute landet ein DeLorean aus den 80er Jahren. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, oder? Ja, also nehmen wir mal an, er würde also landen und zwar mit Marty McFly und Doc Brown an Bord und direkt bei euch in Witten. Und die zwei fragen euch, wer seid ihr, was macht ihr und wieso tut ihr eigentlich all das, was ihr tut? Was würdet ihr dann antworten?
Melich, bitte, du hast den Vortritt.
Ja, wer sind wir? Wir sind ein Haufen, Haufen freakiger Leute, die tatsächlich die Welt ein Stück besser hinterlassen wollen, als wir sie aufgefunden haben. Und dafür bei ShankYou besonders montagmorgens mit mega Motivation zur Arbeit kommen.
Wo kommt dieser Antrieb her?
Ja, wenn man es jetzt auf die Essenz bringt, dann ist es tatsächlich Beziehungen zu bewegen. Mhm. Es geht um Beziehungen und was macht das Menschsein am Ende des Tages aus? Und besonders jetzt in diesen Corona-Zeiten haben wir es jetzt noch mehr gemerkt, finde ich. Mhm. Es sind die Beziehungen. Ja, und wenn wir dafür sorgen können, da so ein Vehikel, ein kleines Vehikel zwischen Beziehungen zu sein, das sind natürlich punktuelle Momente, ja, dann haben wir, glaube ich, in dem Kontext Kleines, aber Großartiges bewirkt bei jedem kleinen Moment.
Ja, sehr spannend, sehr cool.
Also ich glaube, was wir noch hinzufügen können, wenn uns jetzt die Frage gestellt wird, wer seid ihr? Wir sind die Beziehungsbeweger oder Menschenbeweger, wenn wir das in einen Terminus reinpacken wollen. Und ich glaube, eins der größten Freuden, die ein Mensch erleben kann, ist, wenn er sieht, wie jemand anderes aufgrund dessen, was du selbst gemacht hast oder was ich selbst gemacht habe, ein Lächeln auf dem Gesicht gezaubert wird. Ich meine, wenn wir uns unsere Bewertungen auf Trusted Jobs zum Beispiel durchlesen, da fließen Tränen, da fallen sich Leute in die Arme. Und ich glaube, mit so einem Gefühl oder mit dem Wissen, ich starte heute den Tag und am Ende des Tages werde ich einige Menschen bewegt haben, ihre Beziehung. Das ist einfach fantastico.
Kann ich mega nachvollziehen. Also wir machen das ja auf eine ganz andere Art und Weise, diese Live-Events, wenn Menschen mit einem traurigen Gesicht am Samstagmorgen reinkommen und mit begeisterten, strahlenden Augen am Sonntag wieder rauskommen. Also ich weiß genau, wie sich das für euch wahrscheinlich anfühlen mag. Erzählt mal so ein bisschen, Schenkyo, was macht ihr? Für die vielleicht Schenkyo noch nicht kennen oder noch keinen von euren Produkten in der Hand hatten. Ich habe ja hier eins, das ist ja eins meiner Lieblingsprodukte. Guck mal, das habt ihr mir mal mitgebracht. Da steht ja Damian und ganz viele kleine Diamanten hier für die Zuschauer und hier so ein Diamant mit du bist und dann ein Diamant, das haben wir ja mal gemeinsam produziert, aber erzählt mal darüber hinaus, was macht ihr so für Menschen, was bietet ihr an,
ich es mal auch mit einem Wort beschreiben darf, wir machen Emotionalien.
Also Emotionalien, geil.
Genau, also und in dem Wort Emotionalien steckt das Wort Motion drin, Motion. Da ist wieder das Beziehung bewegen. Also unsere Produkte haben alle eine kleine Aufgabe. Und die Aufgabe ist es halt, manchmal sind es Wiedergutmachungen, manchmal sind es Heiratsanträge, manchmal sind es einfach nur Anerkennungsgeschenke. Und das ist der Sinn und Zweck. Ich sag mal, hinter unseren Produkten und woraus, aus welchen Materialien etc. etc. Ja, wir schauen halt, dass wir da auch unserer Linie treu bleiben. Wir arbeiten mit zertifizierten, nachhaltigen Rohstoffen wie Nussbaumholz oder Eichenholz etc. und bringen da halt unsere Möglichkeit, ich sag mal, höchste Individualisierung und Personalisierung noch mit drauf. Und das macht das Geschenk eben so einzigartig. Wenn du möchtest, zeige ich dir mal gleich einen völlig unveröffentlichten Prototypen. Kann ich eben kurz mal holen, wenn du willst.
Ja, mach das mal, los.
Ich kann ja gerne noch etwas hinzufügen, weil das Schöne an diesen Emotionalien, am Ende geht es nicht um das Produkt selber. Das Produkt kann variieren wie sonst was. Aber es ist die Story, die dahinter steckt. Es ist das Gefühl und die Emotion, die man diesem Gegenstand, diesem Geschenk einflößt. Und das ist das, was das Besondere an der ganzen Geschichte, vor allem, was wir jetzt auch vor anderthalb Jahren ungefähr gemerkt haben. Es spielt keine Rolle, ob du das auf einem oder auf privater Ebene oder auf Business-Ebene, also in der Zwischenzeit bedienen wir nicht nur Endkunden oder Endverbraucher, sondern sind auch im Business-Segment unterwegs und wir merken, auch die Unternehmen, auch die wollen bewegt werden, menschlich bewegt werden.
Ja, ja.
Und das Schöne ist, dass aus dem einen Bereich jetzt auch noch der andere Bereich hinzugekommen ist und das Ganze wird jetzt einfach zu einem...
Ja, mega spannend, sehr cool. Du wolltest uns einen Prototypen zeigen.
Also, genau, also das ist jetzt kein Prototyp, das ist jetzt ein Klassiker von uns. Das ist, ich sag mal, Nussbaumholz, ne? Das kann man halt individualisieren.
Und ja.
Jetzt pünktlich zu Vatertag haben wir die, es hat noch keinen endgültigen Namen, ja, aber es ist die Fototrophäe. Das ist das Ding.
Oh, wow.
Also es ist komplett nachhaltig. Du kannst hier die individuelle Message drauf machen, ja?
Ja.
Und das Ding quasi als nachhaltige Trophäe, egal ob es jetzt Mitarbeiter sind, Familienmitglieder sind oder irgendwie Sport, im Sportkontext oder sowas. Also das ist jetzt wirklich so First Time Scene.
Ja, mega geil.
Also das hat die Öffentlichkeit noch nicht gesehen. Also das ist die allererste Öffentlichkeit.
Ja, sehr cool, spannend. Mili, als Sohn einer türkischen Gastarbeiterfamilie hast du es nicht immer leicht gehabt. Steht, glaube ich, auf eurer Homepage der schmale Grat zwischen verschiedenen Kulturen, religiösen Ansichten. War eine Herausforderung. Erzähl mal, was ist da deine persönliche Durchstarterformel hinter all diesen großartigen Erfolgen mit Schenkyo und wie bist du dann letztendlich auch zu deiner Passion gekommen?
Ja, ich sag mal, wenn man in ganz, ganz jungen Jahren noch einfach kein ausgereiftes Selbstbewusstsein hat, noch sein Warum eben noch gar nicht kennt, etc., etc., ist es eben mal nicht ganz so einfach, zwischen zwei Werte, ich sag mal, zwischen zwei Welten, ja, nennen wir sie Kultur, nennen wir sie zwischen zwei Backgrounds groß zu werden, ja? Ja. Bin ich nun Deutscher, bin ich nun Türke, bin ich nun dies, bin ich nun jenes, ja, etc., etc. Aber dann halt über die große Warum-Frage bröckeln dann plötzlich all diese, ich sag mal, Zweifel, was bin ich denn, etc. weg, weil man halt seine eigene Linie findet und sein persönliches Warum, seine Persönlichkeit etc. auf dieser Linie sozusagen entwickelt. Und dann ist es völlig zweitrangig, drittrangig, was man eigentlich für einen Background hat. Natürlich hat man Impulse, man ist das, was man letztendlich ist, ja, und wir nennen uns auch gerne immer Hybride, ja, also wir sind irgendwo Hybride zwischen eben halt zwei Kulturen, manchmal drei Kulturen, und wir sind das, was wir sind. Ja, und ich glaube auch, dass das fließt, ob bewusst oder unbewusst, natürlich auch täglich in unsere Arbeit mit rein, dieser Background, sag ich mal, und das Wichtigste ist, was macht man auf dem Struggle, was macht man eben halt aus diesem einfach auch aus diesen schwierigen Zeiten, was macht man, wie dreht man das Ganze, ja?
Wenn du sagst, okay, also die Lösung war für dich so die Entwicklung des Warums, wann ging das für dich los? Wann ging das los, dass du gesagt hast, okay, du findest dich immer mehr?
Ja, also ich sag mal, das fängt so, also in so einem postpubertären Alter beginnt das ja schon. Dann habe ich zum Beispiel so eher so an meiner Künstleridentität oder Designeridentität habe ich mich so dran gehangen, ja. Mhm. Und als das mehr oder weniger aufgebaut war, kam dann irgendwann zwischen vielleicht 20 und 25 kam dann halt eher so diese Persönlichkeitsebene, wo man halt sich dann Gedanken macht, hey, okay, was ist denn jetzt deine Aufgabe als Designer auf dieser Welt? Was willst du denn bewegen? Du willst ja nicht nur schöne Designs machen, dein Ego freut sich und dann denkst du dir, ja, du bist der Geilste und das Leben geht weiter und irgendwann ist es aus. Nee, ich will noch weiter bewegen.
Wann kam denn die Liebe zum Design? Ich habe da was gelesen von, dein Bruder hat dir so einen Farbkasten geschenkt.
Ja, genau. Also mein Bruder, das ist auch zum Beispiel auch so einer der Mentoren gewesen, die ich halt so... Ich habe ihn ja so als Mentor nie wahrgenommen, aber wenn ich jetzt so zurückreflektiere, er ist 6 Jahre älter als ich gewesen.
Okay.
Und er war schon immer ein Mensch, der Wege für mich geöffnet hat. Und eigentlich hat er mich auch davon abgehalten, ich war halt Graffiti-Künstler und er hat mich ja eigentlich davon abgehalten, dass mein Vater, in den Knast reingekommen ist. Ja, weil wir sind hier massiv im Ruhrgebiet mit Sprühen unterwegs gewesen. Er als älterer Bruder hat das erkannt und hat halt gesagt, okay, wenn der Junge als Minderjähriger erwischt wird, ist der Vater dran, ja. Mhm. Und Gastarbeiter reißt sich den Hintern auf über 20, 25 Jahre und dann wird der Sohn erwischt und dann ist das ganze Ersparte hin. Was hat der gemacht? Der hat quasi meine illegale künstlerische Energie quasi so ins Legale geleitet, hat mir halt entsprechende Equipment gekauft, ja, Airbrush-Pistolen etc. Ja, und mit 14 konnte ich dann tatsächlich auch so mein erstes Durchstarter-Business-Erlebnis dann auch haben. Mhm. Da habe ich halt T-Shirts, individualisierte T-Shirts gemacht und habe die bereits damals schon auch so vereinen und so verkauft.
Ja, mega geil. Weil, wenn ich das so höre, ich erzähle Menschen ganz oft, dass das Umfeld in unserem Leben ganz, ganz wichtig ist für unsere Entwicklung und Prägung. Würdest du das, wenn du das jetzt so erzählst und ich das von deinem Bruder höre, hat dein Bruder da dort gerade in dieser Phase in deinem Leben einen ganz, ganz gewichtigen Einfluss auf dich gehabt?
100%. Also zu meiner Selbstständigkeit, wenn ich jetzt auch nochmal so nachdenke, mein Bruder war zum Beispiel jemand, der hat während seiner Studienzeit, hat er seine Brötchen und sein Studium komplett durch seine Selbstständigkeit verdient. Er hat auf Weihnachtsmärkten hat er diverse Stände gehabt, Mitarbeiter gehabt und so. Ich war, wie gesagt, ich war so 14, er war so knapp 20. Mhm. Und für mich gab es überhaupt keinen anderen Weg, sag ich mal, als mein eigenes Ding zu machen, so wie mein Bruder. Ne? Also als Role Model, Hammer.
Wahnsinn, ja toll, spannend. Danke, dass du das mit uns teilst. Nadja, kommen wir zu dir. Deine Aufgabe ist es, Kunden zu begeistern. Bin ich da richtig?
Ja, ich schimpfe mich in diesem Zusammenhang Relationship Manager.
Ja, geil. Relationship Manager. Also bei uns hast du es auf jeden Fall geschafft. Ich glaube, bei Sandy, der Frau an meiner Seite und auch ihrer Kollegin hast du es auch geschafft. Was sind deine Geheimnisse? Was machst du, um Menschen zu berühren, um Herzen zu berühren?
Ja. Also wenn ich zurück reflektiere, ich meine, das, was Medich vorhin gesagt hat, ist schon richtig. Also ich glaube, dass der Grundstein ganz früh in der Kindheit irgendwie gelegt wird. Und das merkt man ja zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht. Ja, man Man will einfach nur Spaß haben, man will leben, man will Freunde treffen und so weiter und so fort. Aber irgendwann wird später einem bewusst, okay, was ist da eigentlich passiert? Und du hast vorhin gesagt, dass das Umfeld sehr, sehr wichtig ist. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mir immer gesagt, es gab so ein paar Freunde, mit denen wollte sie nicht, dass ich mich treffe.
Ja.
Und sie hat immer den einen Satz gesagt, du bist das, was deine Freunde sind.
Ja.
Ja. Und ich habe damals das nicht verstanden. Ich habe gedacht, okay, sie will mich nur in meinen Freiheiten beschränken. Mhm. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Mhm. Aber ich habe recht früh, also ich weiß noch damals in der Schule, obwohl ich mich nicht dafür beworben habe, wurde ich zum Schulsprecher gewählt oder zum Klassensprecher oder wie auch immer. Und ich hatte einen Mentor aus dem Bekanntenkreis, also ein guter Bekannter, ein guter Freund meines Vaters. Und der hatte mich damals mitgenommen zu einer Jugendveranstaltung, auf die ich gar keinen Bock hatte. Ich wollte gar nicht hin. Es hat Freitag, Samstag, Sonntag stattgefunden. Ich dachte, hey, Wochenende, klau mir doch nicht mein Wochenende. Aber okay, ich sag mal, ich hatte damals nicht den Mut, ihm das auch ins Gesicht zu sagen. Zum Glück hatte ich damals nicht den Mut. Und kaum habe ich mich versehen, hatte ich Verantwortung für Jugendgruppen von 300 Leuten, 1000 Leuten. Also, und das schon mit 18, 19, 20, so um den Dreh. Und ich habe gemerkt, ich habe da etwas, ich kann dir gar nicht sagen, was es ist, ja, aber ich habe tatsächlich die Möglichkeit bekommen, Gabe, Talent, wie man auch immer das nennen will, dass ich den Zugang zu den Menschen finde. Und wenn du mich fragst, was ist dein Geheimnis, ich weiß es noch nicht. Also ich habe es noch nicht entschlüsselt. Ich bin noch auf dem Weg. Ich reflektiere jedes Mal und frage mich, okay, warum hat das gerade funktioniert? Warum komme ich mit dem klar? Eigentlich ist diese Person jemand, mit der die anderen überhaupt nicht klarkommen, aber ich komme mit der Person klar. Warum? Und ich habe es noch nicht herausgefunden. Also ich bin noch auf dem Weg des Entschlüsselns. Mhm. Aber es macht mir eine Riesenfreude. Und so das, was ich herausgefunden habe, ist, ich glaube, es ist das Karma, was einfach wieder zurückkommt. Also es macht mir Freude, anderen eine Freude zu machen. Wenn ich sehe, dass jemand glücklich ist, dass jemand sich freut, dass ich dem helfen kann, dass er da vorankommt, dann fällt es auf mich zurück. Ich fühle mich wohl und ich glaube, sich wohl zu fühlen, ist ansteckend. Damit kann man andere anstecken. Und ich glaube, das ist das, womit ich andere gut anstecken kann.
Ja, mega geil, dankeschön. Wir sprechen bei, der Podcast heißt ja Durchstarter. Ne? Durchstarter ist ja so eine Initiative zu sagen, okay, ich mach's mal, ich geh mal raus, ich fange einfach mal, ich mach mal irgendetwas, ich starte durch, egal was, in welchem, ob in der Beziehung, der Gesundheit, Sport, das Leben umzubauen, ich starte durch. Nadja, wann würdest du sagen, war so dein erster bewusst wahrgenommener Durchstarter-Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich es einfach mal. Ich ziehe das durch. Du hast ja von der Jugendgruppe erzählt, da wurdest du so ein bisschen reingeschmissen. Da hat sich das Leben irgendwie hingeführt.
Ja, ich glaube, das war damals so ein Trainingsfeld. Obwohl mir gar nicht bewusst war, dass es ein Trainingsfeld. Aber ich habe, also ich sage mal, wenn ich so darüber nachdenke, das, was ich alles an Know-how, an Input damals mitbekommen habe, dafür zahlen Leute Unmengen an Summen heute. Ich habe es umsonst bekommen. Also ich glaube, ich betrachte es auch irgendwo als ein Geschenk, dass ich das bekommen habe. Und mir liegt viel daran, auch etwas zurückzugeben. Und ich glaube, der Augenblick, wo es dann, also auch gerade in Bezug auf das Unternehmerdenken, auf das Unternehmertum, war tatsächlich in der Wüste, da hat Melich an einem Programm von mir teilgenommen, weil ich unter anderem auch die Leute in die Wüste schicke und dort eben auch Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitstraining, Teambuilding-Veranstaltungen dort mache. Und Melich war auf einem der Programme dabei und wir saßen abends, es war kurz vor Sonnenuntergang, auf einer Düne. Und ich weiß noch ganz genau, waren oben und unten war so eine Karawane, die da entlang zog. Und während wir da saßen, hatten wir ganz intensive Gespräche. Und ich glaube, in diesem Moment wusste ich, das ist der Augenblick. Ich will jetzt durchstarten. Also ich will noch mehr machen als das, was ich bisher gemacht habe. Das, was ich bisher gemacht habe, war gut, aber es war noch nicht sehr gut. Und ich hatte dieses Feuer gefangen, mitten in der Wüste zu sagen, jetzt will ich einfach Gas geben und so gut Gas geben, dass ich gar nicht auf die Bremse drücken brauche.
Ja, spannend. Wie alt warst du damals?
Wie alt war ich damals? Wie alt bin ich heute? Also ich glaube, das muss
schon verdammt lange her, ne? Gefühlt ja. 10, 12, ich habe keine Ahnung.
Ja, also so, paar Jahre. So um den Dreh muss es gewesen sein.
Aber wir kennen uns ja übrigens auch sehr, sehr lange, ne? Wir kennen uns schon seit der Jugendzeit, deswegen verschwimmt das manchmal bei uns.
Ja, okay.
Ja, genau.
Ungefähr vor 10, 12 Jahren wird es gewesen sein. Die Zeit, da ist so viel in der Zwischenzeit passiert, dass ich den Zeitpunkt gar nicht so genau benennen kann. Aber es war eben auf dieser gemeinsamen Reise, die wir hatten. Ich meine, Melich und ich, wir kannten uns wieder seit den 90ern und jeder hatte aber seinen Weg und seinen Bereich, den er gegangen ist. Wir wussten aber nur eins, also schon damals, dass wir an irgendeinem Projekt gemeinsam arbeiten wollten. Also wir wussten, wir haben da was Gemeinsames, was wir gemeinsam zusammenbringen wollten, aber es hat sich nie ergeben. Aber in diesem Augenblick, an diesem Sonnenuntergang, sitzend.
Also mega romantisch.
Ja, also es ist wirklich, es klingt jetzt so nach Hollywood-Schnulze. Aber das Schöne ist, wir haben in diesem Augenblick beide gesagt, hey, guck mal, wenn wir unsere beiden Talente nicht zusammenbringen, dann ist es eine Verschwendung.
Wow. Ja, das ist dann aber auch ein Moment, wo du sagst, ey, das ist sehr klar, also sehr bewusst zu sagen, hier gibt es zwei unterschiedliche Talente, lass uns die mal bündeln, dann wird's gigantisch groß, oder?
Ja, genau.
Wie wichtig war denn nach diesem Moment, wenn er sagt, okay, wir packen diese beiden Talente zusammen, wie wichtig war, hattet ihr gleich zusammen ein Ziel? Also wusstet ihr, was aus diesen beiden Talenten entstehen soll? Hattet ihr, also war das schon klar?
Es war ja eine Straße, glaube ich, wo wir wussten, die wir begehen wollen. Ja, es ist tatsächlich so, wo wir gesagt haben, okay, das ist der Weg, da wollen wir drauf. Ja. Und ich sag mal, und diese nennen wir diese Straße halt Beziehung bewegen. Und auf dieser Straße sind wir wirklich jetzt, machen wir spontan Station, hält inne. Gibt wieder Gas, bremst manchmal und jetzt, wie gesagt, kommen so Dinge wie diese Corona-Krise zum Beispiel, da haben wir auch so viel Neues auch wieder über uns gelernt und aber die Straße ist irgendwie klar.
Ihr kennt doch sicherlich den Kalenderspruch aller Kalendersprüche. Der Weg ist das Ziel. Trifft das genau auf das zu, was du gerade erzählst?
Ich glaube ja. Also ich würde sagen ja. Ne? Also da ging es halt eher darum, dass wir ganz klar gesagt haben, okay, was ist der Weg? Das ist der Weg. Ne? Und ich glaube auch als Unternehmer ist es ganz, ganz wichtig, da nicht so verbissen zu sein und sich an Dingen festzuhalten, die vielleicht in einem gewissen Moment oder in einer gewissen Phase überhaupt keinen Sinn mehr machen.
Ja, ja.
Also ich denke, das, was uns so besonders macht in dem, was wir machen. Wir haben, also wir verändern nicht das Ziel, aber wir verändern durchaus die Pläne. Also wir sind da jetzt nicht auf eine Spur, sondern wir haben es gerne, wenn wir mehrere Spuren haben und wenn es eben notwendig ist, dass wir die Spuren auch wechseln können.
Genau.
Und ich glaube, das ist eben diese Offenheit im Kopf zu haben, zu wissen, okay, das ist das Ziel, worauf ich hin möchte. Und auf dem Weg, weil auf dem Weg, wir können zwar planen, aber es ist ja nicht alles berechenbar, was auch sehr schön ist.
Ja.
Also die Sache
genau.
Auch spannend. Ja?
Vielleicht ist das Ding auch, wir haben da auch unsere Werte letztendlich erkannt. Und Werte sind ja Dinge, die sich auch in 300 Jahren nicht ändern werden. Mhm. Ja, also auch in 300 Jahren, selbst wenn die Menschen schweben, vielleicht und ganz andere Technik haben um sich, werden Dinge wie Liebe, Dinge wie Liebe, Zuneigung, Anerkennung etc., das wird ja bleiben. Halt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass dieser Weg letztendlich aus diesen Werten, mit diesen Werten gepflastert ist.
Ja, spannend. Was würde denn passieren, wenn ihr von heute auf morgen 10-mal größer sein müsstet mit eurem Unternehmen?
Ja, was dann passieren würde?
Ja.
Ich glaube, wir müssten mega viel lernen wieder.
Was wäre die Hauptfähigkeit, die ihr dann lernen müsst?
Also erst Also ich glaube, in dem Fall ist es ganz, ganz wichtig, trotzdem einen guten Überblick zu behalten. Und dann kommen halt so die Dinge dazu, dass man halt, ich sag mal, Menschen, die auf der Linie, auf der man ist, ja, dass man sozusagen ein Team dann halt aufbaut, das dann mit einem zusammen sozusagen das ganze Ding auch entsprechend aufziehen kann. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist ja keine One-Man-Show mehr. Mhm. Und ich glaube, wenn man als Leader, als Führungsperson es nicht schafft, das, also dieses Warum etc. mit vielen anderen, also Menschen im Team zu teilen, dann hat man überhaupt keine Chance, 3x, 5x, 10x größer zu werden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Und also das ist auf der Leader-Ebene und auf der persönlichen Ebene, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, zwei Fähigkeiten zu haben. Fliegen zu können, ganz hoch fliegen zu können und gleichzeitig bodenständig zu bleiben.
Mhm. Mhm. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Also würde ich auch so unterschreiben. Prima. Ihr beiden, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Dürft ihr darüber sprechen?
Genau, ja, also wie bei uns, dadurch, dass wir ein Saisonbusiness sind, schwanken wir immer zwischen 14 und 40.
Ah, wird dann wahrscheinlich Weihnachten dann mega viel?
Okay. Ja, genau. Ja, also es ist halt auch immer wieder echte Challenge, aber wir haben uns mittlerweile an die Challenge über die Jahre gewöhnt. Fühlt sich das manchmal echt spooky an. Man ist hier mit 40, 45 Leuten im Betrieb, hier geht die Post ab und dann wirklich von einem Tag auf den anderen hat man hier seine 13, 14 Leute, denkt sich so, oh, es ist ruhig geworden.
Wirklich ruhig geworden. Ja, spannend. Was würdet ihr sagen, wenn auf eurem unternehmerischen Weg, den ihr schon zusammengegangen seid, also ich spreche von Schenkio, was war eure größte Herausforderung?
Das ist eine spannende Frage. Nadir, was fällt dir ein? Also wir haben natürlich viele Herausforderungen, aber was ist die größte?
Ja, also ich kann mich an eine prägende, also die hat sich in meinem Hirn einfach so reingebrannt, ja. ich weiß, damals 2017, das war eine Weihnachtssaison. Und Weihnachten wirklich, also da geht wirklich die Post ab. Ja? Also da brummt die Bude. Und da sind wir auch angewiesen, auch Social Media, Facebook, also all diese Geschichten, um da einfach Druck in diese Kanälen, in diesen Kanälen aufzubauen, damit wir auch Umsatz generieren können. Und dann ist Facebook aus unerklärlichen Gründen hat uns unseren Account gesperrt.
Na, herzlichen Glückwunsch, davon kann ich nichts sehen.
Also wir haben weder was falsch gemacht, noch haben wir irgendwelche Richtlinien missachtet. Also nichts dergleichen. Und wirklich, von einer Sekunde auf die nächste und das Ding war gesperrt. Und es hat nichts geholfen, nichts. Also wir haben versucht, irgendwie Kontakt herzustellen, Support, überhaupt nichts. Und wenn du mittendrin bist in dieser heißen Phase und du bekommst da so einen Dämpfer, also das ist echt krass. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir auf Kanäle von Partnern umgeswitcht sind, damit wir irgendwie noch Bewegung da reinkriegen. Und glücklicherweise hat es am Ende funktioniert. Aber wenn du mittendrin bist, wirklich, das ist echt.
Boah. Ich meine, so an so Challenges, wie dass man irgendwie in gewissen Phasen hier mit Schlafsäcken in der Manufaktur pennt und so, das zählen wir jetzt gar nicht.
Ach, okay.
Ja, das können sich viele auch nicht vorstellen, ist aber so. Ja. Wenn ihr die Post abgeht, dann ist das halt so. Dann hat man halt keinen 8-Stunden-Tag, dann sind das 16 bis 20 Stunden-Tage, die man manchmal hat. Aber das wissen auch unsere Azubis zum Beispiel. Das ist auch, ich sag mal, auch nicht so selbstverständlich. Da sind wir auch wirklich dankbar, dass dieser Spirit auch bis zu den Azubis sozusagen gelebt wird.
Mega. Wenn du, Nadir, wenn du das gerade so erzählst, also ich habe das selber kennengelernt, dass Facebook uns gerade vor der Bewerbung eines gigantisch großen Events den Account dicht gemacht hat. Welche Fähigkeit braucht ein Unternehmer, um gerade in einem solchen Moment nicht den Kopf in den Sand zu stecken?
Ruhe. Also es muss wirklich so eine kaltblütige Ruhe sein.
Ja, hilft dir da zum Beispiel deine Erfahrung, die du mit deinen Wüstentracks und Camps gemacht hast?
Absolut, ja. Absolut. Ich sag mal, das ist ja das, was eben auch Erfahrung bedeutet. Da steckt ja das Wort Fahren. So. Mhm. Und das heißt, du bist in Bewegung. Und je mehr du in Bewegung bist, desto besser kannst du die Synapsen auch entsprechend in deinem Kopf verbinden. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich gewesen. Und wie gesagt, also das, was du brauchst, also obwohl es innerlich vielleicht in dir tobt, also positiv tobt, weil du musst wirklich alle Kreativitätskanäle in deinem Kopf hochfahren. Ja? Du hast ja gar keine andere Wahl.
Ja.
Und trotzdem nach außen hin auch dem Team, die ja mitten drin sind auch und mit im Boot sind, also dass sie nicht das Gefühl haben, oh, weil wenn ich als Unternehmer, wenn ich als Leader meinem Team das Gefühl gebe, okay, oder ein Gefühl der Unsicherheit, das ist Katastrophe.
Ja, ich glaube auch, man muss, also authentisch zu bleiben, ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Klar, Dinge schönreden ist auch Humbug. In dem Moment haben wir ein Problem.
Ja.
Aber diese innere Stärke zu besitzen oder zu trainieren oder zu haben, dass das Team sieht, okay, die Kacke ist am Dampfen, aber mental ist da alles im Griff. Und die schreitet fort, wie Nadine das gerade gesagt hat.
Ich glaub, also die Dinge zu benennen, so wie sie sind, sie nicht größer aufzubauschen, als sie sind, aber sie auch nicht kleinreden, sondern so ultra realistisch ranzugehen und sagen, ist so, ich brauche eine Lösung.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz, also ich finde, das gehört mit zu der Verantwortung. Also ich meine, ich kenne auch einige Unternehmer, die zum Beispiel sehr, sehr viel geheim halten halt auch. Ne? Die reden halt auch nicht über die erwähnen unschöne Dinge sehr oft nicht vor ihrem Team. Ich habe es auch anders gelernt, muss ich sagen. Also eine meiner Mentorinnen, Kerstin Friedrich, mit der ich ein ganzes Jahr lang gearbeitet habe. Und also von ihr habe ich das halt auch gelernt, diese Offenheit, ne, dass das Team halt einfach mitgenommen wird. Und das hat mich auch sehr tief geprägt und bisher sehe ich da auch nur Vorteile. Klar, im ersten Moment hat man schockierte Gesichter. Das Team wird ein bisschen blass in dem Moment, aber es ist halt ganz, ganz wichtig, dann auch diese Zuversicht und diese Kraft auch mitzubringen, ja, dass man sagt, Leute, es geht aber weiter und das können wir nur zusammen machen.
Ja, toll. Danke, dass du das teilst. Also das ist ja ein wichtiger Aspekt, die Offenheit gegenüber dem Team, damit das Team weiß, wo stehen wir. Und ja, man kann ja auch sozusagen die Gruppenkreativität dadurch mit anfachen, wenn das Team auch mit über die Herausforderung nachdenken darf.
100%.
Ja, geil.
Also was für uns damals auch sehr, sehr spannend gewesen ist, war auch zu sehen, wie das Team über seine Grenzen hinaus, also wie es größer geworden ist. Also es war jetzt eine Challenge, wo jetzt nicht nur wir größer geworden sind, weil wir etwas geschafft haben, sondern auch jedes einzelne Teammitglied konnte sehen, was für Fähigkeiten in einem steckt. Weil ich bin davon überzeugt, dass Schwierigkeiten oder erst dann, wenn es schwierig wird, man es schafft, den nächsten Sprung zu machen. Wenn alles gut läuft und alles schön reden, klar, das kann jeder, ja, aber in der Situation, wo es kritisch ist und dann dran zu bleiben, und das war für mich ganz persönlich eins der schönsten Dinge zu sehen, was diese Schwierigkeit damals uns gebracht hat, nämlich, dass wir mit dem Team auf die nächste Ebene gehen konnten. Und jeder Einzelne ist auch für sich und auch das Selbstbewusstsein des Einzelnen ist nochmal stärker geworden.
Vielleicht kommt der nächste Kalenderspruch jetzt. Wir wachsen durch Überforderung.
Ja, geil. Cool. Gibt es, gehen wir zu euch persönlich. Gibt es manchmal Momente in deinem Unternehmerdasein, wo auch deine inneren, ich nenne sie die inneren Dämonen. Ich beschreibe das ganz kurz mal. Also, das ist eine Zeit, wo du wenig schläfst, nicht die richtige Nahrung hast, mega viele Dinge auf einmal und die meisten davon gehen gerade in die Hose. Und du merkst auf einmal, auch wenn du eigentlich total kaltblütig sonst bist, so wie Nadja das gesagt hat, auf einmal kommt da so ein könnt ihr auch manchmal so richtige Energievampire sein? Oder so ein bisschen also pissig?
Zu uns selbst oder zu anderen im Team?
Naja, vielleicht sowohl als auch.
Ja. Ich muss zugeben, bis vielleicht vor 2-3 Jahren konnte ich mich selber auch so richtig gut runterziehen. Aber durch mentales Training, durch meine Morgenroutinen und Abendroutinen etc., muss ich echt sagen, also bei mir persönlich, ich fühle mich da sehr, sehr gestärkt. Da ist immer noch Luft nach oben.
Willi, aber du hast das gerade cool benannt. Was machst du morgens?
Ja, also ich habe halt meine Routinen. Ja, ich meditiere sehr, sehr regelmäßig und ja, ich sag mal, zwischen 45 Minuten und 60 Minuten meditiere ich täglich. Ich nenne es mal vielleicht jetzt in deinem Jargon mein Durchstarter-Journal, wo ich halt täglich meine Ziele, meine Dankbarkeitspunkte und meine Erfolge halt ausfülle. Das gehört auch mit zu meinen Ritualen, damit ich halt immer vor meinem Gesicht auch halten kann, okay, was hast du wirklich geschafft oder wofür bist du wirklich dankbar? Weil es geht halt sehr, sehr viel, ich glaube, von unserer Programmierung her gucken wir leider sehr oft auf die Dinge, die wir nicht geschafft haben.
Ja.
Und das hilft natürlich unglaublich. Und da ist es halt sehr, sehr wichtig, finde ich, die Frequenzen halt immer entsprechend hoch zu halten. Mhm. Weil diese Low-Frequenz, die zerstört uns ja.
Ja, genau. Nadir, wie sieht es bei dir aus?
Also,
Frage.
Also ich sag mal so, ich bin durchaus bekannt dafür, dass wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann kann ich nicht loslassen.
Mhm.
Es muss am Ende funktionieren. Der Weg dahin, okay, gut, darüber kann ich reden, aber wenn das Ziel feststeht, dann geht's nicht. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, also ich muss echt an mir arbeiten. Ich habe es bis zu einer gewissen Zeit auch geschafft. Aber ich kann Sätze zum Beispiel nicht leiden. Also die, du merkst, also allein schon, wenn ich sie jetzt aussprechen müsste, rufen sie in mir ganz krasse Emotionen hervor. Zum Beispiel, ja, das Problem ist. Ich kann solche Sätze nicht hören. Ja, und ich habe meine Teams trainieren mich immer darauf, guck mal, bevor du mir ein Problem nennst, nenn mir die Lösung.
Mhm.
Probleme habe ich genug, ich brauche nicht noch mehr.
Ja.
Also, was ist die Lösung? Weil letzten Endes ist das, was am Ende zählt, nicht das Problem.
Mhm.
Und vor einem Problem zu stehen, macht mich rasend. Probleme sind gut, ich liebe Probleme.
Mhm.
Ja, weil, wie gesagt, sie machen einen kreativ. Aber ich will nicht über das Problem selbst reden. Ich will darüber reden, wie können wir das Problem umschiffen, wie können wir es lösen, wie können wir also jetzt nicht das Problem, sondern die Lösung herbeiführen, um weiter nach vorne zu gehen. Das ist etwas, was ich gerne hören möchte und was ich auch, also ich lege diesen Maßstab auch an mir selber. Also ich vermeide diesen Satz, das Problem ist, zu 99,9%. Also auch mir passiert es, dass ich mal diesen Satz sage, aber ich glaube, ich merke es in der Zwischenzeit sehr, sehr schnell. Und das andere, was ich nicht leiden kann, wenn jemand sagt, das geht nicht, da werde ich fuchsig.
Ja,
ja,
das kenne ich.
Und dann, sage ich, geht nicht, gibt's nicht. Ja, wir können gerne darüber nachdenken, wir können uns gerne Zeit nehmen, aber zu sagen, das geht, weil dadurch limitieren wir ja tatsächlich auch unsere Kreativität, weil unser Kopf versteht, das geht nicht, okay, gut, es gibt keine Lösung, ich kann wieder runterfahren. Nein.
Mhm.
Wenn es nicht geht, dann bedeutet es nur, dass ich gerade die Lösung nicht sehe.
Mhm. Und okay. Das ist auch ansteckend, ne? Also so, ich meine, auch gerade ja. Im Team muss man auch wirklich sehr sensibel sein. Weil wenn dieses geht nicht, wenn diese geht nicht Mentalität zum Alltag wird, dann ist auch ansteckend einfach.
Ja, ja. Ist ja auch leicht. Es ist ja leicht zu sagen, geht nicht.
Genau, genau. Und das geht nicht halt, ne?
Sehr cool. Du hattest zwischendurch gerade gesagt, ihr seid gerade Weihnachten in so Hochphasen schon auch sehr Facebook-, Insta-lastig, also was Werbung angeht. Wie wichtig sind für euch und euren Unternehmenserfolg die sozialen Medien?
Ja, also ich würde sagen, gefühlt ist es mindestens die Hälfte.
Mhm.
Weil heutzutage, wie will man an die Menschen sonst kommen?
Ja,
als über Social Media. also mindestens die Hälfte. Und die andere Hälfte ist halt die Arbeit, die wir leisten müssen, um bereit zu sein, auf diesen Kanälen die Leute, die Menschen, die ich sag mal, ähnlich denkenden Menschen überhaupt anzusprechen. Und die Arbeit muss ja auch geleistet werden. Ne? Also da rede ich jetzt von, was ist dein Warum? Wie präsentierst du dich?
Ja.
Deine Inhalte etc.
Ja, spannend.
Und da gehen wir hin und wollen aber diese Abhängigkeit von den sozialen Medien weitestgehend reduzieren, weil abhängig zu sein ist für einen Unternehmer, denke ich, eines der schrecklichsten Dinge. Klar, total, sind wir alle irgendwo in einem Kreislauf voneinander abhängig. Das ist nicht das, worum es mir geht. Aber einfach in eine Ohnmachtssituation zu kommen, weil du einfach von diesem Medium abhängig bist, und das ist etwas, was uns richtig wurmt. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir quasi auch unsere Perspektive, also wir haben die B2C-Perspektive und jetzt auch die B2B-Perspektive und sind jetzt aber zu dem Ergebnis gekommen, es gibt kein B2C und kein B2B, sondern es gibt ein B2P, Business to People.
Aha. Das ist ja spannend. Erzählt mal, was steckt hinter Business to People? Damit kreierst du gerade sozusagen einen neuen Begriff und eine neue Art zu denken.
Ja, weil jemand, der in einem Unternehmenskontext steckt, wir sind nicht nur Maschine. Klar, in diesem Bereich brauchen wir Daten, Fakten. Das ist wichtig, aber am Ende sind es trotzdem nicht irgendwelche anders. Also es sind am Ende die Menschen, die miteinander zu tun haben.
So. Auch diese Grundemotionen, ne, von denen wir gerade gesprochen haben, die ist einfach gleich.
Ja.
Und weil letzten Endes, wenn ich jemanden sympathisch finde, wenn ich eine gute Beziehung zu ihm aufbaue, kaufe ich am Ende gerne von dieser Person. Mhm. Und er kann durchaus ein zweitrangiges Produkt haben. Ich würde es vielleicht in Kauf nehmen. Warum? Weil der vielleicht ein erstklassiges Produkt hat, einfach keine Beziehung zu mir aufbaut, ich ihn vielleicht nicht sympathisch finde. Also wir wissen, dass 80% der Entscheidungen, sagen zumindest Statistiken, also 80% der Entscheidungen sind Bauchentscheidungen. Mhm. Und das spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Und sowohl im B2B-Kontext als auch im B2C Kontext, und deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen zu sagen, hey, klar, die Variationen sind anders, aber am Ende ist es ein B2P, also Business to People.
Okay. Wie habt ihr eine Kultur in eurem Unternehmen, dass ihr sagt, dass ihr Erfolge mit dem Team feiert?
Ich glaube, ja, auch jetzt zum Beispiel zu Vatertag, ja, das haben wir tatsächlich gemacht, also Mutter- und Vatertag, bevor die Saison zu Ende ging, haben wir uns tatsächlich an den Tisch gesetzt. Wir haben uns gegenseitig beschenkt, so à la Thank You. Aha. Und haben da auch schon die Erfolge während der Saison, also zwar zum Abschluss hin, aber während der Saison auch schon gemeinsam gefeiert. Ja, das ist ganz wichtig.
Ja, cool.
Man halt auch weiß, was man auf die Beine gestellt hat.
Okay, also ich habe jetzt eine sehr spezielle Frage für euch. Seid ihr bereit?
Auf jeden Fall.
Okay, du hast jetzt auf jeden Fall durch die einleitende Frage die ganzen Synapsen, die sind jetzt so.
Also, wir fangen mit Nadia an. Stell dir vor, du hättest für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Rat, und du bist ja Papa, richtig?
Ja.
Du hättest nur noch einen einzigen Rat, den du deinen Kindern mitgeben würdest. Welcher Rat wäre das? Du hast nur einen einzigen Rat.
Bleib beharrlich.
Bleib beharrlich. Dafür, Beharrlichkeit steht bei dir für was? Damit das jeder auch verstehen kann.
Ja. Beharrlichkeit steht bei mir für gib nicht auf.
Ah, okay.
Mhm. Ja, weil ich sag mal, alles, was du im Leben bekommst, wirst du nicht einfach so bekommen. Du wirst Menschen um dich haben, die dich mal beschenken werden. Das ist okay. Mhm. Aber wenn du etwas erreichen willst, kommst du nicht umhin, beharrlich zu bleiben.
Ja, vielen, vielen Dank. Sehr geil. Kann ich gut nachvollziehen. Ich sage, ich benutze für genau das Gleiche einen anderen Ausdruck auf unseren Workshops und sage immer, du musst unerschütterlich an deiner Idee sein, an deinem Ziel dranbleiben, an deinem Projekt dranbleiben. Dieses unerschütterlich, egal was kommt. Das finde ich spannend. Also bin ich da sehr, sehr nah bei dir. Meli hat natürlich jetzt ein bisschen Vorsprung. Er konnte gerade etwas nachdenken. Und bei dir ist es ja gut, ja? Dein Sohn ist auch noch dabei. Also du hast einen Rat.
Ich würde sagen, auch wenn dieser Begriff negativ besetzt ist, sei fanatisch. Ja, und aber wenn man weiß, dass in dem Wort fanatisch das Wort Fan drin steckt, ja, Fanatic, sei ein Fan von dem, was du tust. Das, die Antwort ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Und ja, auch wenn du nur noch gewisse Momente zu leben hast, oder nur noch einen Tag oder wie auch immer, ich würde sagen, bleib deiner Linie treu und beweg in diesem Moment auch noch irgendwelche Dinge oder beweg noch Herzen und geh dann.
Ja, spannend. Da seid ihr ja sehr, sehr nah beieinander, ne? Das macht ja wahrscheinlich ja auch euren Erfolg aus. Jetzt habe ich vom Team, die haben mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Seid ihr bereit für ein paar Teamfragen? Also die erste geht an Nadia von Valentin. Jetzt musst du dich warm anziehen, wenn Valentin eine Frage stellt. Also pass auf. Welche Frage wirst du normalerweise nie gefragt und wie wäre die Antwort darauf?
Es ist so eine Valentin-Frage, ja. Ja, ich durfte ja Valentin auch kennenlernen, deswegen kann ich sagen, das ist eine typische Valentin-Frage. Es ist die Frage, die mir nie gestellt wird. Okay, dann stelle ich mir jetzt die Frage ein bisschen anders vor. Was wäre die Frage, die ich mir stellen würde, die mir bisher noch niemand gestellt hat? Ja, es gibt tatsächlich eine Frage, die mir bisher noch niemand gestellt hat. Und die Frage lautet: Wenn du gehst, was sollen die Leute nach dir über dich sagen? Mhm. So eine Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Ja. Wir sind alle im Jetzt. Das ist auch wichtig, dass wir alle im Jetzt sind, aber auch in die Zukunft. Und diese Frage geht ja sozusagen über die Zukunft hinaus. Was würde ich sagen? Ich würde gerne, dass die Leute sagen, Nadir war jemand, der alles daran gesetzt hat, andere Menschen in ihrem Leben nach vorne zu bringen.
Geil.
Das wäre die Antwort.
Toll. So, jetzt bist du dran, Meli. Welche Frage wurde dir noch nie gestellt und wie würdest du sie beantworten?
Ja, das ist echt interessant. Ich meine, mir fallen so ein paar Fragen ein, auf die ich auch selbst keine Antwort habe. Wie lange wirst du leben oder sowas, ja? So, I don't know. Also mir fällt jetzt spontan keine Frage ein, ehrlich gesagt, aber ich habe viele Fragen natürlich im Kopf, wo ich keine Antwort drauf habe, ja? Also, wie gesagt halt, wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen? Interessiert mich, aber ich habe keine Antwort drauf.
Ja, aber wir nehmen diese. Ich frage dich jetzt, wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen? Was glaubst du?
Ich hoffe wirklich aus tiefstem Herzen, dass sie schöner aussehen wird und besser aussehen wird. Ja, also natürlich schwingt immer so ein gewisser Realismus und Pessimismus mit. Ja, aber dadurch, dass wir selber Kinder haben, ist das echt meine tiefe, tiefe Hoffnung, dass die Welt insgesamt ein schönerer Platz wird einfach.
Wird es dann in jeder großen Metropole ein Schenkio Megastore geben?
Ja, ja, ich meine, wir haben ja wirklich die Vision, dass es in 300 Jahren ein Schenkio Museum geben wird, wo die Menschen durchlaufen und halt einfach sich die Dinge angucken, die sich die Firma Schenkio, wie sie sich in 300 Jahren entwickelt hat.
Und da seid ihr dann auch so aus Holz gebrannt, ja? Steht ihr am Eingang.
Ja, genau. Nein, so Holzhologramme sogar.
Genau, das wollte ich auch gerade. Also in einer Zeit, wo alles technologisch ganz anders aussieht und dann, ich meine, es ist ja ein Museum, wo wir dann noch so mit Holz operieren und.
Ja, ja, sehr geil. Genau. Was sind eure besten Geschenke gewesen, die ihr jemals bekommen habt? Fragt auch noch Valentin.
Ja, okay. Darf ich zuerst?
Ja.
ja, es waren die Kinder. Das waren wirklich die größten Geschenke, die ich bekommen habe. Und ich wusste auch, also in diesem Moment der Geburt, ich weiß nicht, also Geburt, du hast wahrscheinlich auch schon mal eine Geburt miterlebt, oder?
Ja.
Also, Damian. Also das war für mich so real und überkrass zugleich. Das war echt Hammer. Das war wirklich so der Hammer.
Ja, dein kann Leben, ich nachvollziehen, ja.
Dein Leben zu Leben erweckt ja. In dem Moment, ja?
Ja. Nadja, bei dir? Auch deine Kiddies?
Also es geht in einer ähnlichen Richtung. Also ich habe zwei ganz große Geschenke, die ich nie missen möchte. Das erste Geschenk, das habe ich erst vor kurzem meiner Frau auch gesagt, ich bin ein Glückspilz, weil sie ist das größte Geschenk, was ich bekommen habe. Manchmal frage ich mich, womit ich das verdient habe. so einfach, wie ich versuche zu sein, so kompliziert mag das vielleicht auf andere wirken, aber sie ist wirklich jemand, der mich supportet in schwierigen Zeiten. Also sie hat in unzähligen Momenten hinter mir gestanden, wo kein anderer hinter mir stehen wollte. Also sie ist einfach ein krasser Support. Sie ist auch gleichzeitig meine größte Kritikerin. Also wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber ich war so ganz stolz auf mich, ja, und dachte, yeah, wollte so ein bisschen prahlen. Und dann sagt sie, und? Mhm. Und ich so, ja. Ich dachte, du wirst mich jetzt loben und so. Und dann sagt sie, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Melich, und dann sagt sie, wenn du ein Lob haben willst, geh zu Melich.
Sehr schön.
Oh ja, alles klar.
Das ist so das erste Geschenk. Und ich habe ja sehr früh geheiratet. Ich meine, wir haben uns, ich war damals 19, sie war 18. Und die Ehe hält bis heute und wir haben jetzt 5 Kinder und das ist das zweite Geschenk. Also das ist mein größter Schatz, den ich habe.
Ja, vielen Dank. Marius fragt, kocht ihr gerne und wenn ja, was?
Gucken?
Kochen!
Wow, ich habe seit 20 Jahren keinen Fernseher mehr. Also ich bin da so.
Nee, nicht Fernsehen gucken, kochen! Essen kochen!
Achso, kochen, ich habe gucken verstanden. Okay, kochen. Oh, ich bin ein Loser, was das Kochen angeht. Ich liebe es, wie meine Frau kocht und ich bewundere es, aber ich bin echt ein Loser. Spiegelei und so kriege ich noch hin, aber mehr nicht.
Ja, da bin ich ganz nah bei dir. Da geht es mir auch so.
Also ich muss sagen, ich bin sehr gut im Essen.
Ja. Jungs, geil. Gut. So, dann Dominikus fragt. Dominikus kennt ihr, glaube ich, auch.
Ja, stimmt. Also wir waren ja bei euch.
Ja, den habt ihr auch kennengelernt. Ja. Das ist mein zweiter kleiner Bruder sozusagen, mein Geschenkbruder. Zu welchem Song geht ihr so richtig ab?
Ha! Okay.
MC Hammer.
MC Hammer!
Pray und Can Touch This.
Ja, geil.
Das sind die zwei Songs.
Und du, Meli?
Wow, ich bin ein großer Funk-Fan. Also zwei Namen fallen mir ein. Einmal James Brown.
Aha.
Da gehe ich echt so ab so und Curtis Mayfield, Superfly oder sowas halt. So richtig, ich bin noch so 70er geprägt, ja. Ich bin zwar in den 70ern geboren,
ja.
Da habe ich viel mitgekriegt, aber die Musik hat mich schon über die 80er hinweg geprägt.
Okay, ja geil. Jetzt kommt Nathalie. Nathalie ist unsere Grafikerin, müsst ihr wissen. Also Nathalie fragt, wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches Motiv oder welchen Spruch würdest du nehmen? Du musst dir jetzt als etwas aussuchen. Hat sie extra dahinter geschrieben, du musst.
Mädchen, wow. Hören.
Okay. Das Wort selber fällt mir jetzt nicht ein, aber es müsste auf jeden Fall was mit meinem Warum zu tun haben, damit ich da auch täglich meinen Reminder bei mir trage, würde ich sagen. Ja, also ich könnte jetzt noch nicht als Tattoo formulieren, ja, aber ich würde an meinem Warum arbeiten.
Ja, cool. Bei dir, Nadja?
Ich würde einen Drachen mir zwischen die Schultern stechen lassen.
Aha.
Und dann würde der Spruch darunter sein, I'm the greatest. So wie Mohammed.
Ja,
geil. Ihr Lieben, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr einen letzten Tipp für Menschen, die sagen, soll ich den Sprung wagen? Also vielleicht aus einem sicheren Hafen des Angestellten-Daseins in, ey, jetzt mache ich mal mein eigenes Ding. Wenn ihr für diese Person oder für Menschen, die gerade irgendwie gerade hadern, zweifeln, so einen Durchstarter-Rat habt, möchte jeder von euch nochmal einen platzieren, etwas, wo du sagst, komm, so würde ich das machen. Oder das wäre meine Message für dich. Meli, magst du anfangen?
Ja, gerne. Ich sage es auch immer meinen Teammitgliedern. Die Lebenszeit ist zu kostbar und zu kurz, als dass wir sie verschwenden dürfen. Mhm. Und ich sag mal, unser Arbeitskontext im Leben nimmt ja mindestens ein Drittel unserer Lebenszeit oder ein bisschen mehr ein. Ja. Und diese Lebenszeit komplett zu verbrennen und nicht, ich sag mal, mit seinem Warum zu verbinden, das wäre für mich ein Schreckensszenario. Ja. Für mich persönlich. Aha. Ja, und deswegen kann ich die Menschen auch nur motivieren, wenn du mit 90 Jahren, sag ich mal, im Sterbebett liegst, wirst du, glaube ich, nicht darüber nachdenken, wie viel Akten du unfreiwillig abgearbeitet hast von deinem Schreibtisch. Ja, es geht, glaube ich, um andere Dinge.
Ja, vielen Dank. Toll. Nadja?
Ja, also wenn das Menschen sind oder wenn das jemand ist, der das Feuer in sich spürt, aber nur die Angst davor hat, aus dem sicheren Hafen zu springen, dann sag ich, spring. Mhm. Definitiv. Weil ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also bevor ich ins Unternehmertum reingesprungen bin, ich weiß, welche Ängste jemand durchsteht. Und ich sag mal, gerade wenn du eine Familie hast und wie in meinem Fall 5 Kinder und du sagst, hey, okay, wenn ich angestellt bleibe, muss ich mir keine Gedanken machen. Mein Gehalt kommt am Ende des Monats. Alles easy. Ja? Mhm. Aber gleichzeitig ist da dieses Feuer. Und ich glaube, ich hätte es mir niemals verziehen. Also wenn ich in so eine Situation gekommen wäre, so wie Medi sie beschrieben hat. Und ich müsste darüber nachdenken. Und ich müsste sagen, so ein Shit. Warum? Warum habe ich es nicht gemacht? Ich habe die Chance dazu gehabt, aber ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, das ist der schlimmste Augenblick, bevor man geht. Und deswegen sage ich, spring. Wenn es funktioniert, wunderbar. Wenn es nicht funktioniert, auch wunderbar, weil dann ist man um eine Erfahrung reicher und dann weiß man zumindest, wie man es hätte anders machen können. Und jetzt kommt's. Und dann kann man es anders machen. Es muss nicht heißen, dass man wieder zurückgeht und sagt, und dann, ich habe es nicht geschafft, ich bin ein Loser. Nein.
Weil alles hier oben stattfindet, ne?
Genau.
Komplett.
Ja, zu sagen, okay, ich habe den Sprung gewagt, ist in Ordnung, weil Schwierigkeiten haben wir, ob wir im Angestelltenverhältnis sind oder ob wir Unternehmer sind. Schwierigkeiten haben wir immer. Also ist es nur das Aussuchen dessen, welche Art von Schwierigkeiten ich haben will. Und in meinem Fall, und ich kann da nur für mich sprechen, und wenn jemand diese Gedanken hat, dann kann ich nur sagen, ja, spring. Es ist ein Gefühl des Fliegens. Und es ist unbeschreiblich. Also ich glaube, das kann man nicht in Worte fassen. Ich glaube, das muss man einfach gemacht haben. Und wir haben bei uns im Unternehmen einen sehr, sehr schönen Spruch. Wenn wir über etwas nachdenken und dann philosophieren, kann es klappen, kann es nicht klappen. Es gibt einen Satz, der uns alle prägt. Testen, tasten. Das war's.
Ja, spannend. Mensch, ich freue mich mega, dass ihr euch gerade am Vatertag Zeit genommen habt, mit mir ein bisschen zu quatschen, denn das ist erst das zweite Interviewformat, was wir gestartet haben. Also ihr seid gleich auf Platz 2. Dafür danke, danke, danke und an alle, die zugehört haben. Thank you, mal im Internet googeln. Habt ihr die .de und .com Domain oder welches ist die Hauptdomain? Also shankyou.com, shankyou.de, jede Menge Inspiration, jede Menge Dinge, die andere Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern lassen. Schaut euch die an, zwei Unternehmer, die definitiv das Herz am rechten Fleck haben. Fahrt bei ihnen mal rum, trinkt mit ihnen Kaffee in ihren heiligen Hallen. Und ja, es hat mir viel Freude gemacht. Ganz, ganz viele tolle Inspirationen, glaube ich, für unsere Hörer dabei. Danke, danke, danke.
Sehr gerne.
Und jetzt noch, ich spreche ganz kurz noch zu unseren Hörern. Also ihr Lieben, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, werdet ihr ein weiteres tolles Interview hier in diesem Format miterleben. Ihr dürft schon ganz gespannt sein. Wir hören uns und bis bald. Abschließend bleibt mir zu sagen, macht's einfach, denn ihr seid größer, als ihr denkt.
Das war das Gespräch zwischen Nadja und Meli von ShankYou und Damian. Wenn auch du in die Welt der Emotionalien von Nadja und Meli eintauchen willst, besuche jetzt www.shankyou.de Bist du auf der Suche nach einem individuellen und liebevoll herzlich gestalteten Geschenk? Bist du hier garantiert an der richtigen Adresse. Bis zum nächsten Mal im Durchstarter-Podcast.